Für all diejenigen, die am letzten Gottesdienst nicht da gewesen sind, ich habe eine kleine dreiteilige Predigtreihe begonnen zu den verlorenen Gleichnissen aus Lukas 15. Wir haben uns im letzten Gottesdienst den ersten Part angeguckt und der fing folgendermaßen an, mit einer Situationsbeschreibung, was da damals passiert ist. In Lukas 15, Vers 1 heißt es, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Und es ist bei biblischen Texten immer sehr, sehr sinnvoll und wichtig, sich bewusst zu machen, wer hier in den jeweiligen Perikopen auch gerade die Zuhörerschaft ist. Also ist das eine Jüngerrede, ist das eine Kritik an den Pharisäern? Also das ist durchaus immer sinnvoll, sich das bewusst zu machen. Und es ist deswegen auch sehr wichtig, weil wir an dieser Stelle gerade mal wieder, wie so oft bei dem, was Jesus tut, und sagt, auf einer Art kleinem Pulverfass sitzen, das dann auch mal hochgeht vielleicht zwischendurch. Und hier sind drei Fraktionen versammelt, könnte man jetzt so grob sagen. Da ist einmal Jesus, natürlich. Dann sind diejenigen, die so als die offensichtlichen Sünder kategorisiert werden, geistliche Sparlampen, wenn überhaupt. Und dann sind da noch die Pharisäer und Schriftgelehrten, also quasi die theologische Elite von damals. Und in Lukas 15 ist es am Anfang auch so, dass die Verben hier buchstäblich die Geschichte erzählen. Jesus ist derjenige, der lehrt, die Sünder, die sind diejenigen, die sich versammeln, die Pharisäer sind diejenigen, die murren und sie adressieren ihn auch in einer gewissen Art und Weise. Ne? Dieser Mensch, also wenn ich wie gesagt so demonstrativ von Personen spreche, dann distanziere ich mich schon von denen. Dieser Kerl, die bringt es nicht mal über die Lippen, seinen Namen zu sagen. Der hat keine Standards, der verwässert das, was unseren Glauben ausmacht, er nimmt jeden mit dazu und das geht ja wohl nicht. Und das ist ein sehr intensiver Moment für diejenigen, die dort eben versammelt gewesen sind und das stellt sich schon jetzt ein bisschen die Frage, wie würde denn oder wie hätte Jesus denn damals, wie wird er denn, wenn wir uns die Situation vor Augen halten, wie wird er denn auf diese Kritik der Mächtigen reagieren? Rechtfertigt er sich vielleicht irgendwie? Reißt er ein paar Mauern nieder? Baut er irgendwelche Brücken? Oder zieht er sich vielleicht sogar von dieser ganzen Freund der Sündersache irgendwie zurück? Jesus tut es so, wie er das oftmals macht. Er beginnt eine Geschichte zu erzählen. Die ersten beiden in Lukas 15, das ist eine kurze Rekapitulation vom letzten Mal, die sind ganz ähnlich. Er erzählt, angenommen, einer von euch hat 100 Schafe, eins davon geht ihm verloren, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und macht sich auf die Suche und holt es wieder zurück. Und wenn er es wiederfindet, dann schmeißt er nicht da eine Party und freut er sich und jeder wird nicken oder zumindest eine Kategorie von Leuten wird nicken und sagen, ja klar, natürlich, das wird er. Und dann kommt die zweite Geschichte, die ist inhaltlich ganz, nicht nur inhaltlich, sondern teilweise sogar wörtlich, sehr, sehr ähnlich konstruiert oder angenommen, eine Frau hat 10 Silbermünzen, verliert eine davon, zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken und wenn sie die dann wiederfindet, freut sie sich nicht, schmeißt sie nicht eine Party und wieder wird jeder nicken und sagen, ja, warum nicht? Und man ist sich der Bedeutung bewusst oder die Leute damals sind sich der Bedeutung bewusst gewesen, als Jesus das erzählt hat. Und er ist da durchaus schon ein bisschen provokativ und ein bisschen konfrontativ, weil die, die zur Sünderkategorie gehören und diese Geschichte hören, die werden sagen, hey, das bin ich. Das verlorene Schaf, das bin ich. Ich war die verlorene Drachme und Jesus sagt zu mir, der Himmel freut sich über das Verlorene, das wiedergefunden wurde. Und er ist nebenbei bemerkt auch noch relativ eindeutig diesbezüglich, wer der Suchende ist. Und er sagt dann im Prinzip, naja, ich bin quasi wie der gute Hirte, ich bin wie diese Frau in diesem Gleichnis oder in diesem Bild. Und damit hält er zu einem gewissen Maß und zu einem gewissen Grad den theologischen Lehrern von damals auch vor, ich entschuldige mich nicht nur nicht dafür, diese Leute zu akzeptieren. Ich sage euch ganz deutlich auch, was ihr hier seht, nämlich, dass die Leute zu mir kommen, das ist das Werk Gottes. Und das ist schon mal sehr deutlich, aber das ist eben nichts im Vergleich zu dem, was er in diesem dritten Bild jetzt eben anführen wird. Das haben wir uns den Anfang schon angeguckt, das letzte Mal. Er beginnt, ein Mann hatte 2 Söhne. Das ist eine andere Dimension. Und den Jüngeren haben wir angeguckt, der war der Rebell, verlangt das Erbe, signalisiert seinem Vater damit, dass er in seinen Augen gestorben ist. Er verschleudert alles, schlägt ganz unten auf, ist verzweifelt, kommt nach Hause. Sein Vater empfängt ihn, die Party findet statt. Genauso wie in den beiden Gleichnissen am Anfang von Lukas 15. Und deshalb ist diese Perikope auch in fast allen Bibelübersetzungen, sowohl deutschen als auch internationalen, oftmals überschrieben mit das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder der verlorene Sohn, aufgrund dieses ersten Jüngeren, der quasi davon zu Hause wegzieht. Und oftmals ist es auch so, dass Predigten sich auf den konzentrieren. Trotzdem ist es eine interessante Beobachtung, dass die für die Leute damals vielleicht explosivere Sache oder der explosivere Moment sich erst dann ereignet und zeigt, als sich Jesus diesem zweiten Sohn quasi zuwendet, dem älteren Bruder. Und von dem heißt es in Lukas 15 ab Vers 25, der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wieder wohlbehalten hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu, aber er hielt seinem Vater vor, siehe, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Das ist der ältere Sohn. Und ein Charakteristikum dessen, was Jesu Lehre so brillant und so genial macht, ist, dass er die so konstruiert und so darstellt, dass wir uns mit den Charakteren, die da drin vorkommen, identifizieren können. Und eine Möglichkeit, sich selber besser kennenzulernen, ist es herauszufinden, mit welchem Charakter man sich in welcher Geschichte quasi identifiziert. Mein erster Vermieter in Ostfriesland, Fritz Grüßing, der hat von seiner Kindergottesdienstzeit in Groß-Oldendorf erzählt und hatte da wohl mal auch die Geschichte vom verlorenen Sohn thematisiert. Und am Ende hat er gefragt, es hat einen gegeben, für den die Rückkehr vom verlorenen Sohn keine Freude gebracht hat. Kein Gelächter, nur Bitterkeit und Gram. Wer war das? Und eins der Kinder meinte, das geschlachtete Kalb. Das kann man theologisch nicht bestreiten, dass das so ist. Aber wie gesagt, diese Identifikationssache, ich sage das deshalb, weil ich mich sehr gut mit dem älteren Bruder identifizieren kann. Ich bin zu Hause selbst der Älteste. Ich war derjenige, der für meine Geschwister irgendwie hat alles durchboxen müssen, früh weggehen, länger aufbleiben dürfen. Ich war derjenige, der keinen Alkohol getrunken hat, wenn meine Freunde auf Partys, wer weiß, am nächsten Morgen am wenigsten gespielt haben. Ich war derjenige, der in der Schule immer mit minimalem Aufwand einer der Besseren war, nur in Mathe nicht. Ich habe mich mit den richtigen Mädchen verabredet, wenn überhaupt. Ich habe nicht über die Stränge geschlagen, zum Teil, weil ich wirklich das Richtige tun wollte, zum anderen aber auch, weil ich schlicht und ergreifend nicht mutig genug gewesen bin. Und ich konnte mich da, das weiß ich noch sehr genau, ich konnte mich damals sehr, sehr gut über die Oberflächlichkeit von meinen Kumpels in manchen Dingen aufregen, und ich hatte wahrscheinlich sogar alles Recht dazu, das zu tun. Zumindest von außen betrachtet. Aber die Wahrheit, die ich mir lange nicht selber eingestanden habe, war, dass ein Teil von mir eigentlich lieber so sein wollte wie die anderen. Und die Ironie dabei ist, dass das oberste Gebot, das uns gegeben ist als Christen, das ist zu lieben. Gott, den Nächsten und uns selbst. Und meine Selbstgefälligkeit hat mich geistlich damals, da bin ich schon Christ gewesen mit 16, hat mich viel kränker gemacht, als diejenigen waren, von denen ich dachte, ich sei denen eigentlich überlegen. Und deshalb verstehe ich diesen Charakter. Und deshalb reden wir heute auch ein bisschen über mich und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle über euch. Und ich glaube, das ist eine geistliche Realität. Wenn wir unser Leben zurückgeben in die Hände Gottes, dann wird in der Regel eins von zwei Sachen passieren. Entweder man wird dem Vater ähnlicher oder man wird dem älteren Sohn ähnlicher. Und ich habe ganz, ganz viele Situationen vor Augen von Gesprächen, die ich geführt habe in der Zeit, seit ich jetzt als Prediger und Pastor unterwegs bin, wo unter fehlgeleiteten Ideen von so einer Pseudogeistlichkeit Christen aufwachsen oder man muss vielleicht sogar sagen produziert werden, die dann irgendwann nur noch kalt, arrogant, besserwisserisch und selbstgerecht sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns diesen zweiten Sohn heute angucken und auch ein bisschen thematisieren, was in seinem Herzen falsch läuft und wie es eigentlich intendiert ist, dort auszusehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das wichtig für uns ist, weil wir dann Gott bitten können, diese Überreste des, ich nenne es jetzt mal etwas altgebacken oder sowas, dieses älteren Brudertums wegzubekommen. Die Frauen dürfen sich da ruhig mit eingeschlossen fühlen. Weil, wenn das nicht passiert, wenn wir uns damit nicht offensiv auseinandersetzen, dann kann das Gemeinden vergiften und kaputt machen. Ich will jetzt niemandem von euch was einreden, aber ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon bemerkt, dass das tatsächlich unter einem sehr frommen und unter einem sehr geistlichen Deckmantel sehr, sehr stark passieren kann. Aber jetzt kommen wir zurück zu der Geschichte, weil Jesus darauf quasi hingearbeitet hat in Kapitel 15 die ganze Zeit. Er ist da auf der einen Seite, der lehrt, auf der anderen sind, wie gesagt, die geistlichen Verlierer, teilweise vielleicht auch stolze und arrogante Menschen, die sich als selbstgerecht betrachten würden. Und es gibt dort in der Geschichte diesen älteren Bruder, der auf dem Feld geschuftet hat, der jetzt auf dem Weg ist nach Hause und dort Musik und Tanz hört. Und das Spannende ist, wenn man so Kommentare liest, die Lukas 15 dann kommentieren, sagen sehr viele, man kann davon ausgehen, dass die Leute, die das damals gehört haben, die Geschichte, das nicht nur als ein reines Familienereignis verstanden hatten, sondern dass das die ganze Dorfgemeinschaft quasi hätte mit einbezogen hätte, weil es damals eben eine sehr kommunale Gesellschaft gewesen ist. Und so wie Jesus das beschreibt, ist es durchaus eine Familie, die jetzt nicht wenig Ressourcen gehabt haben könnte, weil mal eben so einen Kalb schlachten, das hätte nicht jede Familie einfach so tun können. Und dementsprechend hätten die Leute das damals gewusst. Wahrscheinlich auch, dass der jüngere Sohn unter sehr, sehr dramatischen Umständen weggegangen ist und jetzt eben auf einmal wieder da ist. Dann findet diese Party, dann findet dieses öffentliche Ereignis statt. Und wenn es jetzt im Herzen dieses älteren Bruders so aussehen würde, wie es hätte aussehen sollen, wie das die ersten beiden verlorenen Gleichnisse eben auch implizieren, dann wäre er sofort nach drinnen gegangen und hätte an den Feierlichkeiten teilgenommen. Das tut er aber nicht. Er ist argwöhnisch, er fragt, was da eigentlich los ist, er bekommt die Antwort und daraufhin wird er zornig und will nicht nach drinnen gehen. Und das ist der erste Herzfehler des älteren Bruders. Eine Tendenz zu Missgunst und zu Verbitterung und zu Neid. Er stößt sich daran, dass sein Bruder geht und damit hat er recht, dass er sich daran stößt. Er stößt sich dann aber auch daran, dass er zurückkommt und dass er von seinem Vater aufgenommen wird. Und all das manifestiert sich in der Weigerung, sich zu freuen. Und er sagt, ich werde nicht tanzen, ich werde nicht singen, ich werde nicht nach drinnen gehen. Und dabei ist, wie gesagt, das Thema von Lukas 15, Freude über das Verlorene, das zurückkommt bzw. wiedergefunden wird. Das tun alle die beiden Gleichnisse vorher eben auch. Und diese Situation ist für die Zuhörer Jesu weitaus ernster, als wir das vielleicht beim ersten Lesen oder beim oberflächlichen Drüberlesen verstehen, weil es eben auch eine kulturelle Sache ist, die uns ein bisschen fremd ist. Als ältester Sohn in einer wohlhabenden oder betuchten Familie hätte man bei einer Zusammenkunft wie so einer eben eine formelle Aufgabe gehabt. Du hättest dich unter die Gäste gemischt, du hättest dafür gesorgt, dass jeder mit allem versorgt ist. Oftmals würde der Vater dann eben mit allen möglichen Leuten sprechen und zusammensitzen. Und in so einer völlig anderen Kultur, in einem sehr stark ehreorientierten Umfeld, wäre das der Weg von einer Familie zu sagen, wir schätzen euch, Gäste, die ihr jetzt bei dieser Feier dabei seid, so sehr, dass unser eigener Sohn euch zu Diensten ist. Das wäre das, was im Optimalfall passieren sollen. Aber das tut er eben nicht. Und als der jüngere Sohn seinen Vater verletzt hat, wenn ihr euch da vom letzten Mal noch dran erinnert, dann hat er das in einem relativ privaten Rahmen getan. Er hat ihm gesagt, ich will mein Geld, ich will weg. Der ältere Sohn hier, der wählt einen anderen Weg. Der wählt quasi den Weg der öffentlichen Demütigung seines Vaters. Weil, wenn da eine Gemeinschaft beteiligt gewesen ist, das ganze Dorf das dann auch direkt mitbekommt, dass er eben nicht dabei ist. Für uns mag sich das jetzt anders anfühlen, aber für Jesu Zuhörer damals hätte der ältere Sohn seinen Vater viel offensichtlicher beleidigt, viel härter beleidigt, als der Jüngere das getan hat. Und trotzdem kommt der Vater nach draußen und bittet den Sohn, was ebenfalls eine sehr ungewöhnliche Art und Weise ist. Und das gucken wir uns im dritten Teil an, den Charakter des Vaters. Aber das ist dann nächste Woche dran. Der Vater kommt und bittet, aber der Sohn reagiert nicht. Das fühlt sich oder liest sich fast ein bisschen so, als würde er sich an seiner Bitterkeit freuen. Und es ist eine seltsame Sache, weil er sich zu einem gewissen Grad damit auch selber foltert, aber es ihm auch in einer gewissen Art und Weise scheinbar gut tut. Lasst sie singen, lasst sie tanzen. Keiner von denen hat eine Ahnung, wie sehr ich eigentlich derjenige bin, der hier gerade übergangen wird. Und es ist ein bisschen so ein Nähren von einer selbstgerechten Überlegenheit. Ich habe mal was ganz Interessantes gelesen. Es gibt eine ganz spezielle Methode, wie Inuit-Jäger im Norden Wölfe töten. Die nehmen ein Stück Fleisch und stecken das auf ein Messer. Dieses Messer, das hat so Zacken, das nennt sich the Blood Knife, also das Blutmesser, und legen das dann in der Wildnis aus. Und wenn ein Wolf das entdeckt, dann fängt er an, das zu fressen, wenn es eben kalt ist. Wenn er sich dem Messer nähert, dann beginnt er sich damit seine Zunge zu zerschneiden. Aber wegen der ganzen Kälte bemerkt er das eben nicht. Entweder bis er sich so stark selbst verletzt hat, dass er verendet wird, oder das Blut von seiner Zunge das eigene Rudel anlockt und ihn dann zerfleischt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das in der Predigt zu suchen? In der idealen Welt hat es nichts in der Predigt zu suchen. Das Problem ist, dass genau so Bitterkeit funktioniert. Sie lässt unser Inneres bluten. Es findet eine Party statt und diejenigen, die in der Gnade Jesu leben, in der Kraft des Kreuzes leben, die können lernen, solche Sachen wie Bitterkeit, die sich vielleicht auch über Jahre in einem Leben angesammelt hat, das loszulassen und wirklich zu leben. Und ich weiß nicht, vielleicht sitzt ihr in einer Situation in eurem Leben gerade dort draußen und wollt nicht reingehen zur Party und zur Feier und Bitterkeit und Unmut nagen an euch, jemand hat euch hintergangen, entspricht nicht euren Erwartungen, hat euch verletzt oder was auch immer. Es gibt Leute, mit denen kommst du nicht klar und du magst sie nicht. Und dann musst du aufpassen, dass du nicht wirst wie dieser Wolf mit dem Messer. Und Stück für Stück Freude und Dankbarkeit und Geduld und Gnade anfangen auszubluten aus deinem Leben. Weil du dich damit selber tötest. Und die Frage bleibt, und das muss sich jeder von uns stellen, wenn du das bei dir entdeckst und wenn du das bei dir hast, hörst du dann damit auf? Kannst du vergeben und kannst du Gott fragen, hilf mir, vergeben zu können? Gehst du in das Haus deines Vaters oder bleibst du stumpf draußen sitzen? Das ist eine Frage, die für jeden von uns gilt in solchen Situationen. Und so ein Geist chronischer Bitterkeit ist, wie gesagt, ein Markenzeichen dieses älteren Brudertums. Was da auch dazu gehört, ist der Geist des Klagens oder des Meckerns. Der Vater geht nach draußen und er ringt um seinen Sohn, er versucht, den zu gewinnen, der auf Gedeih und Verderb nicht nach drinnen kommen will. Und dann in Vers 29, wie er seinen Vater anspricht, hier einfach so mit siehe, das wäre für die Zuhörer damals das wahrhaft Unerwartete gewesen, weil er seinen Vater eben nicht mit meinem Vater oder sowas anspricht und ihm diese Respektsbekundung quasi verweigert. Als ich früher während des Studiums zu Hause bei meinen Eltern gewesen bin, zwischendurch mal, und meine Schwester dann angerufen hat, und weil sie in der Regel meinen Papa sprechen oder unseren Papa sprechen wollte, dann hat sie am Telefon immer gefragt, ist der Alte denn da? Also in dem etwas dreckigen südbadischen Dialekt, das will ich euch jetzt aber nicht zumuten. Mein Vater ist Jahrgang 54 und sowas, so über seinen Vater oder so mit deinem Vater zu sprechen, war damals undenkbar. Einen Respektstitel wegzulassen, ist ein Schlag ins Gesicht gewesen. Und das ist insofern noch bekommt noch ein bisschen mehr Dramatik, weil selbst der jüngere Sohn, als er seinen Vater um das Erbe bittet, Auch wenn er ihm eigentlich damit sagt, ich wünschte, du wärst tot, er hat wenigstens noch die Kontenance zu sagen, ich spreche dich als meinen Vater an. Er tut das hier nicht mehr. Der Ältere. Die Wahrheit ist, in seinem Herzen läuft was falsch und er scheint es nicht mal zu bemerken. Er sagt, du, ich habe mir hier jahrelang den Hintern aufgerissen und dann kommt diese Ironie. Wo ist es mit den... Ich habe mich nie einem deiner Anordnungen widersetzt, nie eins deiner Gebote übertreten. So könnte man es wörtlich auch übersetzen. Die Wahrheit ist, von Gehorsam versteht er rein gar nichts. Was er versteht, ist Konformität, Regeln folgen. Aber er ist dabei so zerfressen von seinem Stolz, seiner Überlegenheit, seinem Neid, seiner Bitterkeit, seiner Selbstgerechtigkeit, seiner Lieblosigkeit. Sein Bruder ist weit weg geflohen von seinem Vater wegen seinem durchaus falschen Freiheitsverständnis oder Freiheitsbedürfnis. Er hier geht weit weg von seinem Vater mit einem falschen Konformitätsdenken und dem, was er dachte, wird ihn genügen lassen. Und es scheint fast so zu sein, wie Jesus diese Geschichte erzählt, als wollte er demonstrieren, dass der ältere Sohn zu Hause viel weiter weg ist von seinem Vater, als der Jüngere das in der Fremde gewesen ist. Und sein Selbstverständnis bleibt aber, ich bin der Gerechte, ich bin der Gehorsame, ich habe nie ein einziges Gebot übertreten. Und es ist nicht nur seine Verlorenheit, die ihn hier umbringt, sondern es ist auch seine Blindheit. Er ist genauso verloren wie sein Bruder, wenn nicht sogar mehr, wenn man das sagen kann in so einem Zusammenhang. Aber er weiß es nicht. Er denkt, er ist eigentlich großartig dabei. All diese Jahre Sklavenarbeit für dich, nie ein Gebot verletzt, nicht mal eine Ziege bekommen zum Feiern. Übrigens, der junge Sohn hat das Erbe bekommen, das ihm zustand. Wem gehört der Rest? Ihm. Alles, was jetzt noch da ist, gehört de facto ihm. Und auch hier geht es wieder ein bisschen um Ressourcen, weil er seinem Vater damit auch vorrechnet, du nimmst meins, ne? Das sind meine Sachen. Mein Erbe, mein gemästetes Kalb, du wirfst dem vor die Füße und denkst, dass ich darüber glücklich bin. Und die Antwort des Vaters ist, ja, jetzt hast du es verstanden, so soll es sein. Freu dich, komm mit zur Party. Aber er will nicht, er möchte sich nicht freuen. Er vergleicht sich insgeheim mit dem Jüngeren und denkt dabei, dass das Leben im Land, weit da, wo sein Bruder gewesen ist, viel besser gewesen sein muss als zu Hause bei seinem Vater. Also wenn ich schon all den Spaß aufgebe, dann muss ich wenigstens was dafür bekommen. Und das ist durchaus auch, was das in der christlichen Version gibt. Und deshalb möchte ich gerne, dass wir zusammen ein Experiment mit durchführen. Und zwar ab morgen. Wie lange ihr das machen wollt, das könnt ihr selbst entscheiden. Wenn ihr ganz krass seid, macht ihr es bis zum Ende der Passionszeit. Eine Zeit des Nicht-Jammerns. Also zumindest mal morgen. Wie weit ihr dann darüber hinauskommt, das ist in eurem eigenen Ermessen. Aber zumindest mal einen Tag und dann ich mache es auch, und dann schauen, ob wir das durchhalten. Vom Aufwachen bis zum Schlafen gehen. Und es zählt nicht bis 23 Uhr schlafen zu gehen und dann aufzuwachen und dann um 0 Uhr weiter zu schlafen. Also vom Aufwachen bis zum Schlafen gehen, kein Grummeln, kein Rumweinen, kein Jammern, kein negatives Wort, nicht über unseren Körper, über Geld, über Nachbarn, über Essen, über Verwandte, über Vorgesetzte, über den Partner, den du nicht hast oder über den Partner, den du hast. Bitten wir Gott mal um einen Tag ohne zu jammern. Und dann könnt ihr nächste Woche erzählen, ob ihr es geschafft habt oder nicht. Ein anderes Charakteristikum, das diesen älteren Bruder noch ausmacht, ist, dass er auch einen Geist besitzt, der verurteilt. Wenn wir nochmal Vers 30 gehen, guckt nochmal, wie er, welche Art Sprache er benutzt, um seinen Bruder zu charakterisieren. Er sagt, wie gesagt, weißt du, all die Jahre Sklavenarbeit, nie ungehorsam gewesen, nicht mal eine Ziege bekommen. Und nun kommt, ich habe das Mensch extra in Klammern gesetzt, weil Anthropos da im Griechischen nicht steht. Da steht tatsächlich nur dieser, also diese dieses Distanz und dieses Wegschieben. Und jetzt kommt dieser Mensch da zurück und was sagt er? Dein Sohn, nicht mein Bruder. Er sagt, dein Sohn. Das würde jemand sagen, der denkt, dass der andere nicht mehr Teil dieser Familie ist. Und das ist das Problem, weil er so redet, als würde er dadurch selber auch nicht mehr dazugehören. Wenn sein Bruder nicht mehr dazugehört, was gehört er dann noch dazu? Durch seine Sprache annulliert er in einer gewissen Art und Weise seine Bruderschaft und damit seine Sohnschaft. Und doch ist sein Selbstverständnis, ich habe nie eins deiner Gebote verletzt. Und da stellt sich schon die Frage, wie blind kann man eigentlich sein? Und jemanden zu verurteilen, ist nicht nur auf das zu zeigen, was derjenige falsch gemacht hat. Das braucht jeder von uns, berechtigte Kritik, weil sonst Veränderung nicht möglich ist. Aber jemanden zu verurteilen, ist aus der Distanz von jemandem zu reden, ohne Mitleid, ohne Empathie, ohne Mitgefühl, ohne Anstalten zu machen, irgendwie helfen zu wollen und es dann noch in einer nahezu pervertierten Art und Weise zu genießen. Auch spannend ist der zweite Teil. Dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Das ist interessant. Wenn wir uns den Text vor Augen halten, ich habe den jetzt nicht mehr mitgebracht, aber ihr könnt euch ja mal versuchen zu erinnern. Jesus erzählt es so, der Jüngere verlässt sein Zuhause, er lebt ein ausschweifendes Leben, ein wildes Leben steht da und er braucht sein Vermögen auf. Jesus verliert nie ein Wort über Prostituierte. Aber der ältere Bruder streut es hier so beiläufig ein, als wäre das eine unumgängliche Realität. Woher kommt es? Gute Frage. Vielleicht, weil seine Fantasie gearbeitet hat. Vielleicht, weil er darüber nachgedacht hat, was er gemacht hätte, wenn er in der Position seines Bruders gewesen wäre. Und es spricht mehr über ihn als über seinen Bruder. Und manchmal ist die Wahrheit eben schlicht und ergreifend, dass unter der Oberfläche im Herzen nicht mal ansatzweise ein großer Unterschied besteht zwischen dem offensichtlichen Rebellen und dem, der die Regeln einhält und denken würde, er ist gut dabei. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns klar darüber werden, dass dieses ältere Brudertum in Anführungsstrichen und Jesus nachfolgen, nichts miteinander zu tun haben. Gar nichts. Die stehen sich sogar entgegen. Das mag sich von außen betrachtet vielleicht ähneln, aber das ältere Brudertum hat und kennt keine Gnade. Deshalb ist es verurteilend und gefüllt mit all den anderen Sachen, die der ältere Sohn hier auch demonstriert. Und die Wahrheit über uns ist, wir brauchen Gottes Gnade nicht nur, wenn wir Christen werden, sondern wir brauchen sie auf jedem einzelnen Schritt, den wir in unserem Leben weitergehen. Weil ohne sie werden Dinge, die an sich gut sind, jedes Mal, wenn ich einer Versuchung widerstehe, wenn ich was gebe, wenn ich was tue, wenn ich die Bibel studiere, wenn ich versuche, intensiv zu beten, ich dann anfange zu denken, wow, guter Junge, kann bitte irgendjemand für mich applaudieren? Und wie kann es nur sein, dass die Leute da draußen sich nicht mehr ein bisschen mehr wie ich präsentieren können? Warum können die nicht die richtigen Dinge sagen? Warum können die nicht die richtigen Dinge denken, theologisch, sozial, politisch, moralisch, was auch immer man da einfügen will? Und vielleicht geht es uns an der einen oder anderen Stelle so, dass wir da sitzen und verurteilen und wir es auch noch genießen. Und vielleicht fließt Ratsch viel häufiger aus meinem Mund, als ich das zugeben würde. Vielleicht merke ich es nicht mal. Das Problem des älteren Bruders ist, er hat keine Ahnung, in welchem Zustand er sich eigentlich befindet. Vielleicht haben es andere ihm gesagt, er hat nicht gefragt. Der Jüngere hat mindestens dann, als er aus dem Schweinetrog gefressen hat, gewusst, dass er irgendwie Gnade braucht. Dem Älteren scheint dieses Bewusstsein vollkommen abhanden gekommen zu sein. Und ich sage das nochmal ganz deutlich, das Problem an dem Älteren ist nicht, dass der Schuld auf sich geladen hat. Das tun wir alle. Das Problem ist, dass er es nicht bemerkt bzw. nicht entsprechend damit umgeht. Und daher resultieren eben dieser Stolz und diese Freudlosigkeit. Und in all dem kommt der Vater trotzdem nach draußen. Das ist auch interessant und überraschend. Jesu Zuhörer hätten da vielleicht auch was anderes erwartet. Vielleicht hätten sie erwartet, dass er ihn sich zur Brust nimmt, dass er ihn zurechtweist, dass er nach draußen kommt und hier ein bisschen auftritt, fast wie so einen Bettler, wie einen Diener, wie jemand ohne Autorität. Das hätte ein guter Vater damals nicht getan. Vers 31. So spricht er ihn an. Das ist die Luther-Übersetzung. Mein Sohn. Jetzt gibt es mehrere griechische Begriffe für Sohn. Einmal gibt es Hyos, das kommt im Neuen Testament häufiger vor. Wenn vom Menschensohn die Rede ist, steht da Hyos tu Anthropou. Wenn vom Sohn Gottes die Rede ist, steht da Hyos tu Theou. Das Wort, das Lukas hier benutzt in Vers 31, ist das Wort Technon. Das kann man übersetzen als Kind. Das ist aber eigentlich auch das, was benutzt wird, wenn Eltern in einer liebevollen Art und Weise von ihren Kindern reden. Also mein Kleiner oder meine Kleine oder so. Und so redet der Vater ihn immer noch an. Du bist bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Der Jüngere hat es genommen, was ihm gehört, aber alles, was jetzt noch da ist, gehört eben ihm. Und er fragt ihn, verstehst du das nicht? Mit mir zu Hause zu sein, alles zu teilen, zusammen durchs Leben zu gehen, das ist das Größte, was ich anzubieten habe. Was ich dir all die Jahre gegeben habe, ist nicht das Land, nicht das Haus, nicht das Geld, nicht die Kleidung, nicht den Ring, nicht das Kalb. Du hast mich gehabt. Du hast es gehabt, was der andere nicht mehr hatte. Und wenn ich dir nicht genug bin, dann werden dich alle Partys und aller Besitz in der Welt nicht glücklich machen, weil jedes Mal, wenn dein Bruder im Rampenlicht steht, jedes Mal, wenn irgendjemand anderes gefeiert wird, jedes Mal, wenn irgendjemand anderes irgendwas bekommt, wird es dir wehtun, weil du es nicht bekommst. Und der Vater ist gleichzeitig unendlich gnädig, wie er seinem älteren Sohn gegenüber auftritt, aber er ist gleichzeitig auch unendlich stark, weil er sich nicht entschuldigt. Er nimmt die Party nicht zurück, die wird nicht abgeblasen, weil der Ältere da draußen sitzt und mal kurz mit dem Fuß auf den Boden stammt. Er sagt ihm, ein Vers, den ich nicht in der PowerPoint-Präsentation hatte, er sagt ihm, jetzt solltest du mitfeiern und dich freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Genau das Gleiche, was wir aus den ersten beiden kleinen Gleichnissen sehen. Jetzt kann ich es euch nicht demonstrieren mit dem coolen Laserpointer, aber ich lese es nochmal vor. Jetzt solltest du mitfeiern und dich freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er sagt dein Bruder, nicht mein Sohn. Er sagt dein Bruder. Und das heißt, dass er für den Vater immer noch zur Familie dazugehört. Obwohl er da so einen Terror draußen macht. Jetzt, wo ich ihn zurück habe, dann will ich dich nicht verlieren. Und dann ist da Stille und er schaut ihm in die Augen und was sieht er? Sieht er Ärger? Sieht er Verwirrung? Sieht er Trauer? Was hören die Zuhörer? Wir wissen es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der diese Geschichte gehört hat, als Jesus die erzählt hat, dass er gefangen genommen war von dieser wirklich außergewöhnlichen Geschichte des Sohnes, der verloren war und wieder nach Hause gekommen ist und des Sohnes, der zu Hause blieb, aber irgendwie viel verlorener war und dieser unglaublichen Konfrontation der beiden mit ihrem Vater. Und jetzt warten alle gespannt drauf, was als nächstes passieren wird, weil mit jedem ist irgendwas passiert, als er diese Geschichte gehört hat. Viele freuen sich, seht ihr, Jesus wurde dafür kritisiert, dass er sich mit mir auseinandersetzt, dass er sich zu uns stellt. Und ich dachte, naja, vielleicht weicht er zurück, aber er hat diese Geschichte erzählt und stellt sich vor mich, weil ich bin die verlorene Drachme, ich bin das verlorene Schaf und ich bin der jüngere Sohn. Und andere sind so zornig, dass sie bereit sind, bis zum Äußersten dagegen zu gehen. Aber irgendwie werden alle gewartet haben, was passiert jetzt nach diesem Moment, als der Vater das zu seinem Sohn sagt. Was tut der ältere Bruder? Wie endet die Geschichte? Jeder würde sterben, um zu erfahren, was passiert. Jesus geht, Kapitel 16, andere Zuhörer, anderer Ort, nur die Jünger. Er beendet sie nie. Zumindest erzählt Lukas nicht, wie er sie möglicherweise beendet hat. Warum? Weil ich glaube, dass das Ende von jemand anderem geschrieben wird. Nicht von Jesus, sondern von dir. Und es kann auf zwei Arten enden. Entweder der Ältere wendet sich ab, geht wieder auf das Feld, arbeitet in Kälte und Bitterkeit weiter und wird das Haus nie wieder betreten, tut seine Arbeit, folgt den Regeln, hasst seinen Bruder mit jedem Tag ein Stückchen mehr und Stolz und Überlegenheitsdenken und Zorn werden stärker und es wird ein Stückchen dunkler in ihm in jedem Jahr, das verstreicht. Er hasst seinen Bruder, er fängt an, seinen Vater zu hassen und wenn es vorbei ist, dann ist er nur noch alleine. Aber vielleicht endet es auch so, dass er auf die Knie fällt, sein hartes Herz zerbricht und er anfängt zu weinen, er bittet um Vergebung und geht nach drinnen und sieht seinen Bruder und erinnert sich, wie sie damals vielleicht miteinander gespielt haben und er auch dachte, sein Bruder wäre für immer verloren und dann fängt er an zu tanzen und zu feiern, wie alle anderen auch. Wie die Geschichte endet, das entscheidet niemand anderes als ihr. Amen.